also dieses Selbstbild, ne? Ich glaube, man, so als Wirtschaftsstudent sieht man sich dann gerne so, okay, ich bin jetzt hier irgendwie internationaler Berater oder ich arbeite für die UN und so. Das ist dann irgendwie so von außen betrachtet so echt cool und Prestige. Und ich habe halt was gewählt, was halt überhaupt kein Prestige erstmal hatte und irgendwie, was machst du denn da? Und hat aber von innen für mich absolut erfüllt. Und ich habe gemerkt, das sind Themen, die mich super interessieren.
Hey, herzlich willkommen bei dieser Folge Was mit Sinn. Mein Name ist Bent Neumann, ich bin Mindset Coach und spreche mit Menschen aus meinem Umfeld in diesem Podcast über Sinn in ihrem Leben. Ich wünsche mir, dass diese Geschichten von ganz normalen Menschen inspirieren und Mut machen, sich den eigenen Sinnfragen wirklich zu stellen. Heute zu Gast ist Philipp Tettenborn. Philipp hat in seinem Leben schon einige berufliche Veränderungen durchlebt und sich stets sehr ernsthaft gefragt, was ihn wirklich erfüllt bzw. noch mehr erfüllen könnte. Seine Einstellung zum Berufsleben und vor allem zu einer erfolgreichen Karriere hat sich mit der Zeit weiterentwickelt. Mittlerweile ist ihm ganz klar, dass das, was er beruflich tut, seiner Leidenschaft entsprechen soll. Und diese ist, anderen Menschen zu helfen, etwas Positives in der Welt zu bewirken, zum Beispiel indem sie ein Start-up gründen. Ich wollte herausfinden, wie sich sein Mindset in Bezug aufs Berufsleben entwickeln konnte, was dazu beigetragen hat und vor allem, woran er gespürt hat, wenn eine Etappe zu Ende geht und er sich eine Veränderung wünscht. Besonders spannend finde ich, dass er sich immer wieder eine Auszeit über mehrere Monate zwischen verschiedenen beruflichen Abschnitten gegeben hat. Wieso er das tat und wieder tun würde und wie es ihm in diesen Zeiten ging, habe ich auch im Gespräch herausgefunden. Mehr Informationen zu Philipp findest du in den Shownotes dieser Folge. Auf dem Weg zu mehr Sinn im Leben spielt das eigene Berufsleben eine große Rolle. Inwiefern entspricht es unseren Stärken, Leidenschaften und Sehnsüchten? Mit meinem Thema des Monats im August, Beruf und Berufung, möchte ich dabei unterstützen, das eigene Berufsleben sinnerfüllt zu gestalten. Mehr Informationen zum passenden Free-Event und weiteren Angeboten findest du auch in den Shownotes dieser Folge. Ich wünsche dir nun viel Vergnügen beim Zuhören und auf dass Philipps Geschichte dich inspiriert und ermutigt. Herzlich willkommen, lieber Philipp. Schön, dass du da bist und dir heute Zeit nimmst für ein Interview bei Was mit Sinn. Herzlich willkommen.
Danke dir. Freut mich sehr, hier zu sein, Bent.
Ja, schön. Mensch, strahlender Sonnenschein. Die Leute sehen es leider nicht. Für dich ein bisschen warm. Ich habe die Sonne hinter mir. Sie hat den ganzen Tag ins Büro geschienen hier. Aber übers Wetter wollen wir uns auf gar keinen Fall beschweren. Es ist total toll, mit dir heute zu sprechen. Wir werden, glaube ich, ganz spannend von dir mitgenommen, so in durch dein Leben, dein bisheriges. Du hast einige verschiedene Stationen schon erlebt im beruflichen Kontext und bist in dir auch einfach, hat ein Weg stattgefunden und hast jüngst erst vor 4 Wochen in etwa, hast du einen ganz neuen Job angefangen und
genau.
Kommen wir auch gleich noch drauf und genau, ich freue mich da total drauf. Das erste Mal gesehen, habe ich gerade überlegt, haben wir uns vor einigen Monaten, als ich und ein paar Kollegen dein Rad mal eingeholt haben. Das ist jetzt vielleicht aber gar nicht das Allerspannendste, sondern den Kontakt zu dir, der bestand über meinen Partner, Andreas Düno, meinen Geschäftspartner, und du warst mal vor Jahren bei ihm in einer Azubi-Werkstatt, glaube ich, als Teilnehmender. Wann war denn das? Und vielleicht hast du Lust, da ein bisschen was zu erzählen, was du erlebt hast.
Ja, ganz spannend. Das ist inzwischen fast 15 Jahre her, glaube ich, also eine ganze Weile, als ich gerade eine duale Ausbildung, also ein duales Studium gemacht habe bei Siemens. Und Andreas ist ja auch Ex-Siemensianer, wenn ich mich recht entsinne. Hat dann damals so ein innovatives Weiterbildungskonzept für Azubis angeboten, so der Akademie von Siemens. Und da war dann die Frage, okay, wer hat denn Lust, mal so als Versuchskaninchen dahin zu gehen, und ich fand das irgendwie interessant und lustig, und dann wurde ich und ein Freund von mir ausgewählt, einfach mal zu zweit uns diese Azubi-Werkstatt anzuschauen. Also wirklich ganz cool, weil war für uns war es eine Möglichkeit, uns weiterzubilden, neue Ansätze kennenzulernen, auch mal aus der Siemens-Bubble, in der wir dann so ist, rauszukommen, was irgendwie auch ganz schön war. Und auf der anderen Seite aber auch dann zu reporten letztendlich an die Akademie, zu sagen, okay, ist das ein Element, was man so in die klassische Siemens-Ausbildung mit einbauen könnte. Um es vorwegzunehmen, wir fanden absolut. Also das ist.
Ich habe überlegt, ob ich fragen soll.
Nee, absolut. Also das fand ich einen super spannenden Ansatz und für uns auch ganz viele neue Methoden. So ging weit weg von diesem klassischen, sehr verschulten Siemens-Ausbildungssystem, was es damals war zumindest, hin zu sehr kollaborativen Methoden. Wir haben Theater gespielt und waren in so einem ganz tollen Zentrum, was irgendwie so sehr.
Ihr wart in der Grube Luise, ne?
Genau, genau. Ja. Und ja, war echt inspirierend. Und da haben Andreas und ich uns auch gut verstanden. Ich glaube, das war echt, irgendwie hat gut geklickt. Und ich fand seinen Ansatz irgendwie toll. Und wir haben dann echt immer den Kontakt gehalten. Wenn auch sporadisch, aber über die 10, 15 Jahre auf jeden Fall in Kontakt geblieben. Hat geholfen, dass wir beide in Berlin sind und gewisse Schnittmengen auch hatten in so Arbeitsbereichen. Aber genau, ja, so kam der Kontakt zustande.
Cool. Ja, also wir reden über Andreas Düno vom Quest-Team, falls jemand mal da reingucken möchte. Aber du hast gerade was Spannendes erzählt und da interessiert mich direkt, ob du das schon häufiger in deinem Leben erlebt hast. So das Versuchskaninchen, was dann sagt, ich probier's mal aus. Ich gehe mal neue Wege. Kann ich mir vorstellen, hast du wahrscheinlich häufiger erlebt in deinem Leben.
Bestimmt, also forciere ich wahrscheinlich auch. Also ich finde das sehr spannend. Ich bin sehr abenteuerlustig, glaube ich, so allgemein und freue mich, da mich auch ins kalte Wasser mal zu schmeißen oder meine Komfortzone, wie man so schön sagt, so ein bisschen zu erweitern. Also das mache ich auch ganz gerne, tue ich mir selber auch gerne mal an. Und insofern finde ich die Rolle des Versuchskaninchens auf jeden Fall sehr attraktiv und sehr spannend.
Ja, cool. Siemens ist jetzt ist ja ein unglaublich etabliertes deutsches Unternehmen, groß. Wie lange warst du dort letztendlich?
Ich war 3,5 Jahre dort. Also das war im Rahmen von dem dualen Studium. Das war sozusagen die Regelstudienzeit, die aber auch jeder sozusagen dann da so absolviert hat in den 3,5 Jahren. Ich war so einer von den ersten Jahrgängen, die halt Studium und Ausbildung dann kombiniert haben.
Cool. Wann war das?
2005 bis 2009.
Okay. Und war Siemens damals dein Wunsch, Ausbildungsort? Oder wie lief es damals ab? Also heutzutage, glaube ich, sucht man sich erst den Betrieb oft und dann die Uni. Also wie war das bei dir damals?
Genau so. Also Wunsch Arbeitgeber ist immer so eine Sache, ne, wenn man irgendwie, weiß nicht, 19 Jahre alt ist und nicht so wirklich weiß, wohin in seinem Leben. Und ich habe damals auf verschiedene Arten und Weisen halt geschaut, was ich eigentlich machen kann. Also ich war auch so ein klassischer Schüler, der irgendwie überall ganz gut war, aber jetzt nichts herausragend. Ne? Ich hatte irgendwie dann Leistungskurs Mathe und Englisch, irgendwie die Kombination, keine Ahnung, macht man damit, das war nicht so ganz offensichtlich. Und ich habe durch verschiedene, also wir hatten so ein Assessment Center mal gemacht in der Schule, wo dann irgendwie rauskam, ich sollte Manager werden. Was heißt das denn jetzt? Super abstrakt. Ja, mein Vater ist Unternehmer, das war dann irgendwie auch irgendwie so ein Thema, was immer so mitgeschwungen ist, aber ich dachte, okay, das ist jetzt, ich werde nicht gleich eine Firma gründen aus der Schule raus, hatte damals auch keine Idee und keine Ambition, das zu machen und bin irgendwie auf diese duale Ausbildung gekommen, ehrlich gesagt durch einen Freund, also einen bekannten Freund, der ein bisschen älter war, hat das irgendwie damals beim Daimler gemacht, bei Mercedes und hat irgendwie tolle Sachen erzählt und dachte ich mir, ach, klingt ja ganz spannend und habe dann, genau, einfach eine Bewerbung geschickt, das war noch, bevor ich mein Abi hatte. Und bin dann so durch die verschiedenen Stationen da gelaufen, Assessment Center und so ein schriftlicher Test. Und war irgendwie ganz spannend, einfach mal so in so einem Firmenkontext dann zu sein. Und habe mich bei so ein paar Sachen beworben, also Siemens hat geklappt. Und das klang irgendwie spannend. Internationaler Laden, ich fand das internationale Thema immer sehr, sehr reizvoll. Und dann auch die Möglichkeit, in der Zukunft mal zu haben, vielleicht über den Arbeitgeber woanders hinzureisen oder dort zu wohnen. Und ja, so ohne die tiefsten Gedanken jetzt darauf verschwendet zu haben. In dem Alter dachte ich mir, okay, ja, klingt spannend. Und dann haben sie mich genommen und dann habe ich das Angebot auch angenommen. Also das ging dann recht flott.
Ja, cool. Warst du in Berlin damals schon? Bist du in Berlin groß geworden?
Genau, ich bin in Berlin aufgewachsen.
Das heißt, Siemens sitzen teilweise in Spandau, glaube ich?
Genau, in Siemensstadt. Genau.
Siemensstadt.
Also es ist irgendwo zwischen Charlottenburg und Spandau da.
Ja, cool. Ja, und dann hast du aber direkt nach dem Studium da auch für dich entschieden, da geht es nicht weiter.
Genau. Also war auch ein bisschen kontrovers. Ich habe eigentlich eine Klausel unterschrieben, dass ich dann für mindestens 3 Jahre für Siemens arbeite, wo ich großes Glück hatte, dass mein damaliger Chef, der Leiter des ganzen Werks dort war. Also der hatte dann irgendwie 1000 Leute unter sich. Und der hat das aber verstanden, dass es für mich, also letztendlich haben sie mir damals einen Karriereplan vorgelegt, so für die nächsten 20 Jahre, was ich so alles, was sie mit mir vorhätten. Und das war so ein totaler Schlüsselmoment, weil ich in der Ausbildung auch nicht immer glücklich war, um ehrlich zu sein. Also einige Sachen fand ich spannend, viele Sachen fand ich einfach wirklich langweilig und habe mich da sehr, sehr eingeengt gefühlt, auch wenn es ein großer Laden ist, aber so in diesen ganzen Prozessen und so, das war in dem Alter irgendwie schwierig zu verdauen teilweise. Und ohne mich einmal zu fragen, wurde mir dann mein Entwicklungsplan für die nächsten 20 Jahre vorgelegt, was dann bei mir echt immer so ausgelöst hat, so, oh Gott, das also das ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe erstmal. Also ich wollte mich dann erstmal ins Controlling schicken, weil ich halt gut in Mathe war. Und da meinte ich, okay, das macht mir gar keinen Spaß. Also ich möchte jetzt nicht meinen Beruf, einen Berufseinstieg in einem Feld machen, was mich nicht interessiert. Meinen sie, naja, das machst du dann 2-3 Jahre und dann schicken wir dich ins Ausland und dann dies und das. Also klang auf dem Papier irgendwie toll, aber hat für mich überhaupt nicht gepasst. Und da habe ich halt für mich, glaube ich, dann intern ziemlich schnell gemerkt, das ist, hier sehe ich mich nicht die nächsten 20 Jahre und habe das auch offen kommuniziert und bin da zum Glück auf Verständnis gestoßen und bin dann so aus dieser Klausel da rausgekommen. Aber das war auch nicht ganz, ja, nicht der klassische Weg, sage ich jetzt mal, von einem Azubi.
Ja, und wahrscheinlich auch super aufregend. Also nicht im Sinne von freudiger Aufregung, sondern wahrscheinlich ein bisschen Bammel, wie die Geschichte ausgehen wird.
Ja, war das kalte Wasser so ein bisschen, was wir gerade besprochen haben. Ne? Also ich glaube, da habe ich dann zieht sich so ein bisschen durch meinen Weg, glaube ich. Aber da habe ich halt gemerkt, okay, nee, also das ist es jetzt irgendwie nicht. 3-4 Jahre hat jetzt gereicht. Und einfach mal gucken, was Neues dann kommt. Und habe dann auch sehr breit geschaut, was so möglich ist.
Was haben denn andere Leute in deinem Umfeld damals gemacht? Also die dann, du warst ja dann so 23 wahrscheinlich. Und hattest eigentlich ja, ich sag mal, den Karriereplan und das sichere Einkommen und mit der Chance, irgendwie auch ins Ausland zu gehen, hattest du ja einen Teppich vor dir liegen, den andere wahrscheinlich noch gar nicht hatten in dem Alter.
Ja, absolut. Also ich will jetzt auch gar nicht so schlecht über die Siemens-Ausbildung reden. Ja. Also ganz im Gegenteil. Es hat einem wirklich viele Möglichkeiten gegeben. Also ich war auch mit Siemens dann in Mexiko für 3 Monate und habe da gearbeitet, was absolut toll war. Hab mein eigenes Geld verdient, ne, was ja auch immer schön ist. Aber bin halt trotzdem als, sag ich mal, Anfang 20-Jähriger jeden Tag ins Büro gegangen, oft auch im Anzug, halt irgendwie im Hemd. Und hatte schon so einen sehr geregelten Arbeitsalltag. Also das war ein ganz schöner Schock, so von Abiturient, Freigeist, dann halt so in dieses doch Corporate-Korsett gezwungen zu sein. Und ich glaube, klar, viele Freunde von mir haben halt alles Mögliche gemacht, also nicht in ein Büro gegangen. Ne? Also jetzt Studentenleben war damals, glaube ich, ja auch noch vielleicht ein bisschen entspannter als heutzutage, weiß ich gar nicht. Also bei uns kam schon damals mit Master und Bachelor und so, aber klar, das war wesentlich freier und die haben dann in den Semesterferien irgendwie große Reisen gemacht und so und das war halt alles nicht wirklich möglich im Rahmen der Ausbildung und das habe ich dann gleich im Anschluss gemacht. Also ich habe dann meine Koffer gepackt oder meinen Rucksack mit einem Kumpel zusammen, der auch bei Siemens dann aufgehört hat. Also wir beide waren ein paar von den wenigen, die dann damals aufgehört haben und haben erstmal ein halbes Jahr die Welt bereist gemeinsam. Cool. Und hatten uns davor aber schon sozusagen um den nächsten Schritt gekümmert, also ums Masterstudium. Wir hatten uns dann verschiedenste Unis angeguckt, sind dann dahin geflogen teilweise, haben uns in die Vorlesung gesetzt, ungefragt und haben mal geguckt, wie so die Stimmung an der Uni da ist. Und haben uns dann genau gemeinsam auch für eine entschieden, die wir dann, wo wir uns beworben haben, zum Glück auch erfolgreich. Aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt der Abreise noch nicht. Also da war es noch spannend.
Cool, die ist in Spanien dann gewesen, ne?
Genau, ja.
Ja. Ja, wow. Also aufregende Zeit. Ich sehe es auch in deinem Gesicht. Ich habe das Privileg gerade, dich auch lächeln zu sehen. Das ist prägende Zeit auf jeden Fall. Wie war es denn dann für dich das erste Mal, scheinbar, so habe ich es gerade verstanden, nach dem Abi auf dieser Reise so komplett in der Eigenverantwortung und Freiheit, vor allem in Bezug auf die Tagesgestaltung und das Outfit? Und, wie war das für dich?
Ja, super. Also ich glaube, Freiheit trifft es genau. Also das war, glaube ich, das Gefühl, was mir gefehlt hat. Ne? Also so, ich glaube, in diesem Siemens-Umfeld war es doch eher manchmal so ein bisschen beklemmt und da waren wir einfach, ja, wie du sagst, komplett frei, hatten überhaupt keinen Plan. Wir hatten ein Hinflugticket und so eine grobe Idee, wann wir zurückfliegen müssen. Ansonsten nicht viel und haben dann auch erstmal wirklich gut die Seele baumeln lassen, haben für uns auch gemerkt, dass wir unterschiedliche Rhythmen dann auch haben und Sachen, die wir brauchen. Ne? Mein Kumpel wollte dann irgendwie sofort Spanisch lernen und irgendwie die Zeit so produktiv nutzen. Und ich war ganz happy, auch erstmal so ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Aber da haben wir einen ziemlich guten Rhythmus so gemeinsam gefunden, von viel Entdecken, aber auch uns wirklich einfach ausruhen und schöne Zeit haben. Mhm. Genau, aber war eine tolle Zeit. Und da habe ich auch lange von gezerrt, muss ich sagen. Also so diese große Reise komplett in Freiheit war echt cool. War gut getimed auch.
Mhm. Wo wart ihr da überall?
Wir sind durch Südamerika gereist letztendlich. Mhm. Also Weltpreise klingt ein bisschen romantisch, aber sind erst nach England geflogen, wo mein Bruder gerade war zu der Zeit. Und dann von dort weiter nach Argentinien und sind dann so ein bisschen die klassische Route auf den Spuren Che Guevaras dann von Argentinien hoch bis Kolumbien gereist. Alles über Land. Cool. Genau. Viel gesehen auf dem Weg.
Super. Und lange, lange von gezerrt. Ja. Wie war es denn, als du dann wieder zurückkamst? Du hast dein Masterstudium begonnen. Mhm. Und das aber, wie gesagt, in einem anderen Land auch. Das heißt, genau. Du hattest wahrscheinlich auch eine sehr aufregende Zeit. Was hast du studiert im Master?
Also im weitesten Sinne Management, ne? Also das Master in Management. Und genau, ist auch so ein bisschen so eine, ich sage jetzt mal, Kaderschmiede gewesen, so für die Beratungsindustrie oder auch die Finanzindustrie oder auch der Corporate-Sektor eigentlich. Also die Idee dahinter war, dass ich gerne in unterschiedlichen Ländern leben wollte für den Masterstudiengang, auch auf den Sprachen studieren wollte. Also ich habe dann an der ESCP studiert, die halt Standorte in ganz Europa so verteilt hat. Also kann man dann in Berlin studieren oder in London oder in Paris oder in Madrid. Und ich habe halt dann Madrid und Paris gewählt und habe dann halt auch jeweils auf Spanisch und Französisch studiert. Was auf jeden Fall auch nicht einfach war. Also gerade Französisch war eine Herausforderung. Bin durch die erste Französischprüfung erstmal gefallen und musste dann fast ein Jahr aussetzen. Das war auch kurz spannend. Aber Idee dahinter war wirklich dann noch so dieses, okay, ich möchte gerne global arbeiten, und war mir gar nicht so bewusst, was dann letztendlich der Schritt danach sein sollte. Ich wusste, okay, ich möchte wirklich einen globalen Mindset haben und oder zumindest europäisch, ne? Also das war es auf jeden Fall, mit Leuten aus anderen Ländern studieren, und das fand ich super bereichernd. Also das hat sich auch auf jeden Fall auch erfüllt, auch wenn ich da auch dann danach wieder nicht den klassischen Weg gegangen bin, den die meisten Studenten da gegangen sind wahrscheinlich.
Mit was für einer Einstellung saßt du denn dann da? Also Kaderschmiede, hast du gerade gesagt, sehr international von Anfang an aufgestellt, Business and Management. Und was war so deine Vorstellung von dir selber vielleicht 20 Jahre später oder so? Hast du irgendwie so, hattest du da schon so ein Gefühl von, weil du hast ja in diesen jungen Jahren schon einmal zu etwas Nein gesagt. Also das ist ja für viele Menschen, also übers Nein sagen entwickelt sich ja dann irgendwann auch ein Ja oder eine Klarheit über, was man wirklich will. Wie sah die damals bei dir aus?
Na, gute Frage. Die hat sich aber auch stark verändert in der Zeit während des Studiums. Also ich bin da reingegangen mit der Idee, dass ich halt gerne in einer internationalen Organisation arbeiten möchte, also sowas wie die UN oder so. Das war für mich super spannend. Ich hatte jetzt den Weg der Wirtschaft sozusagen schon eingeschlagen und dachte, den mache ich mal weiter, aber mit einer sehr internationalen Ausrichtung. Das war für mich so der Gedanke, mit dem ich da reingegangen bin. Und ich habe während des Studiums für mich so dieses ganze Gründerthema entdeckt. Kann ich gleich erzählen, aber durch meinen besten Freund, der Musiker ist, also so oder im Aufnahmestudio gearbeitet hat. Das heißt, da hat sich das Bild stark verändert, und ich habe dann auch, glaube ich, wieder gesehen, durch das Umfeld, durch die Wege, die anderen Kollegen dann da oder die anderen Kommilitonen gegangen sind, dass da ein paar Sachen für mich spannend waren, ein paar aber auch wirklich wieder nicht. Und dieses Ausschlussverfahren ist ja auch dann ganz praktisch, nicht in so einer Karrierefindung. Und habe dann für mich irgendwie, glaube ich, als ich dieses Gründerthema entdeckt habe, habe ich wirklich Blut geleckt und gemeint, ey, das ist wirklich was mich total interessiert, was mich reizt, wo ich total in Flow komme, wenn ich darüber nachdenke und dann an Plänen arbeite und so. Und das habe ich so nach einem Jahr circa gemerkt, so mitten, eigentlich genau in der Mitte des Masters, und habe dann so mein ganzes Studium eigentlich, also meinen Studienplan nochmal über den Haufen geworfen und ganz neue Fächer gewählt, musste ich auch ein bisschen diskutieren mit den Leuten in der Uni. Und habe dann so mein eigenes Curriculum gebaut, was dann cool war, weil ich dann einfach so, ich hatte dann Social Entrepreneurship und Entrepreneurship und genau, so die Kurse, die man dann halt brauchte, um so ein bisschen über Firmengründung nachzudenken. Und das war dann so das Bild, mit dem ich rausgegangen bin. Also ich bin reingegangen mit, ich möchte in einer großen internationalen Organisation arbeiten. Ich bin rausgegangen mit, ich möchte ein Tonstudio in Berlin gründen mit meinem besten Freund.
Wow, cool. Cool. Ist es letztendlich passiert danach?
Das Tonstudio wurde umgesetzt. Ich war letztendlich dann, wie man sich vorstellen kann, nicht hinter den Reglern oder so. Und es war auch zu klein, um jetzt da mich irgendwie als Manager oder so einzustellen. Das heißt, ich habe mir dann was anderes gesucht, aber ich habe mit ihm locker ein halbes Jahr oder sogar mehr, fast ein Jahr wahrscheinlich, in einem kleinen Team haben wir sozusagen an der Idee gefeilt. Ich bin dann auch zu Inkubatoren gegangen, habe es dann da vorgestellt, dass wir dann eine Förderung bekommen oder eine Unterstützung und so, also Finanzierung eingesammelt. Also das war so ich war so der Business-Typ, den Businessplan geschrieben mit einem anderen zusammen.
Genau. Schön. Ja, es hat einen Weg in deinem Leben eröffnet, den wir gleich noch genauer beleuchten. Der hat du hast gerade so schön gesagt, Blut geleckt. Mhm. Also ein Riesenthema letztendlich gewesen. Ich habe mich gerade noch kurz an deinen Papa erinnert und du sagtest, er ist Unternehmer. Mhm. Und eigentlich mit 19 hast du gesagt, nee, ist nichts für mich. Also eine Firma gründen, das war so, glaube ich, der O-Ton von ein paar Minuten noch. Mhm. Und das scheint ja dann sich geändert zu haben. Wie hast du deinen Papa da in diesem Thema irgendwie, hat er eine Rolle gespielt oder hast du mit ihm da auch drüber gesprochen oder war er da irgendwie präsent in dieser Zeit?
Also ich war zu der Zeit in Frankreich, das heißt, da haben wir dann ab und zu mal telefoniert natürlich. Ja, spannend, also spannende Frage und auch nicht ganz einfach zu beantworten. Also ich glaube, warum es mit 19 nicht relevant war, weil ich einfach gar nicht wusste, was soll ich jetzt gründen oder ich habe es gar nicht wirklich in Erwägung gezogen. Ich habe gedacht, ich bin viel zu jung dafür und so ein bisschen so die Blockaden, die man dann so im Kopf hat. Und als es dann ein Thema wurde, hat mein Vater mich auch eingeladen, darüber wirklich gut nachzudenken. Also er war jetzt nicht nur Feuer und Flamme, sondern meinte auch, okay, denk mal drüber nach. Ich habe auch mein Studium damals sozusagen dann selbst finanziert mit einem Kredit von meinen Eltern sozusagen, habe den dann aber auch irgendwie schnell wieder zurückgezahlt. Also ich war ja auch, seitdem ich so 19 war, dann selbstständig, also habe mein eigenes Geld verdient, in meiner eigenen Wohnung gewohnt. Also ich war ziemlich früh so auf eigenen Beinen. Und genau, ich glaube, er hat auch so eine kritische Reflexion reingebracht und meinte, willst du dir das wirklich antun? Also es ist ein harter Weg, sei dir dessen bewusst, dass es kein einfacher Weg ist. Und ich bin ja letztendlich auch jetzt nicht zu einem Gründer geworden oder einem Seriengründer, sage ich jetzt mal, sondern ich habe immer so in dieser Startup-Szene gearbeitet, aber jetzt nicht im engeren Sinne wirklich selber als Gründer, ne? Was auch interessant ist. Also wenn man so in der Startup-Szene arbeitet, aber trotzdem selber kein Gründer ist, kann man darüber überhaupt sprechen. Ne? Also ich war öfter sozusagen in Gründungen beteiligt. Aber habe für mich halt so meine Rolle später so als Sparringspartner von Gründern gefunden. Und aber um die Frage nochmal zu beantworten, mein Vater damals hat mich, glaube ich, das auch auf jeden Fall kritisch beäugt und jetzt nicht unbedingt nur Cheerleader der Idee gewesen.
So. Okay. Ja, spannend, wie dann man doch immer wieder auch ähnliche Wege oder vor ähnlichen Entscheidungen steht wie die eigenen Eltern oder halt vor ähnliche Wege geht und dann ins Gespräch zu gehen, ja, das kann ganz spannende Themen aufmachen und hört sich aber so an, als hätte er da auch vielleicht so probiert, ein bisschen von seinen Erfahrungen dich partizipieren zu lassen und
total, genau. Also Netzwerk irgendwie hat gesagt, kann er ein bisschen helfen vielleicht irgendwie so am Anfang, aber hat auch auf jeden Fall so die kritische Stimme mitgespielt.
Ja, cool. Okay, lass uns zu diesem Gründer oder Startup Teil in deinem Leben dann kommen, weil du hast gerade schon gesagt, du bist selbst bis auf das Tonstudio quasi jetzt nie faktisch in der Gründerrolle gewesen, hast aber unzählig vielen Menschen, also vielleicht kennst du die Zahl, letztendlich in den letzten Jahren beim Gründen unterstützt und ihnen als Gesprächspartner und als Sparringspartner zur Verfügung gestanden. Los ging dieser Weg eigentlich an der Humboldt-Universität mit der Humboldt Innovation, wo du im Bereich des Gründungszentrums, glaube ich, die ersten Erfahrungen in diesem Gebiet gemacht hast.
Genau, ja, und das war auch wieder so ein bisschen durch Zufall, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich habe damals das Tonstudio wirklich auch dort präsentiert, weil wir hatten gehört, es gibt so eine Förderung, Exist-Förderung, und da gibt es dann irgendwie Stipendien für die Teilnehmer. Und wir meinen, okay, cool, das klingt erstmal gut, wollen wir haben. Klar. Und ich war halt, wie gesagt, unser Business-Kasper, der irgendwie sowas dann vorgestellt hat bei Inkubatoren und so. ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das Förderinstrument und die Art der Finanzierung jetzt nicht für uns die geeignetste war. Aber ich fand das Team da irgendwie spannend. Also war ein ganz kleines Team. Ich fand die super sympathisch. Die waren irgendwie so sehr menschlich, wie sie mit einem darüber geredet haben. Und dann war die Idee, okay, ich mache jetzt 2 Monate ein Praktikum dort, um Wissen sozusagen für das Tonstudio auch abzuschöpfen. Und dann gehen wir so voll in die Gründung und so. Und letztendlich in der Zeit, in der ich da war, sind 2 Sachen passiert. Einmal habe ich gemerkt, so wow, das ist ein ganz spannendes Feld, was mich total begeistert, wo ich viel Gestaltungsspielraum auch habe, wo an der Uni auch so ein bisschen so eine grüne Wiese war. Also das fing halt wirklich an mit 1-2 Leuten, die so ein bisschen Beratung gemacht haben für Gründer, und viel mehr gab es damals auch noch nicht. Und ich habe halt früh gemerkt, ich hatte dann so eine Idee mit so einer Crowdfunding-Plattform, die man machen könnte. Und da meinte der Chef, ja cool, mach, also probier es aus. Ne? Und dann hatten wir, ich hatte wahnsinnig viel Gestaltungsspielraum auf der einen Seite, und das hat es dann dieses Feld irgendwie interessant gemacht. Und auf der anderen Seite habe ich halt gemerkt, in der Unternehmensgründung mit dem Studio, das ist so dann eröffnet und so, aber das war letztendlich, konnten wir dann nicht 4 Leute finanzieren, muss man einfach so sagen. Und dann dachte ich, okay, ich brauche jetzt auch irgendwie was, was ich machen möchte. Und habe dann gemerkt, so wow, mir macht das eigentlich total Spaß, wo ich gerade bin an der Humboldt. Und auch wenn es jetzt nie so mein Selbstbild entsprochen hat, jetzt irgendwie für eine Universität im Gründungszentrum zu arbeiten, das war irgendwie so, bin ich nie drauf gekommen. Aber war dann praktisch eine richtig coole Rolle. Und da haben sie mir auch damals halt ein Angebot gemacht, ob ich nicht einfach mal einsteigen möchte bei denen, einfach mal das zu probieren. Kannten auch meine Zweifel, dass ich jetzt dachte, was, bin ich das jetzt, der jetzt hier in der Uni arbeitet? Aber habe mich da in der Rolle total wiedergefunden und konnte die auch selber dann total ausgestalten, wie ich das gerne wollte, was super war. Und diese Freiheiten hat man selten. Und habe ich, glaube ich, auch gewusst durch die Siemens-Erfahrung, dass man nicht immer solche Freiheiten hat, wusste das sehr zu schätzen. Und bin letztendlich 4 Jahre dort geblieben, habe ein neues Gründerhaus aufgebaut, habe eine Vorlesung gestartet, habe eine Biermarke mitgegründet, was ich mal erzählt habe in unserem Vorgespräch. Also genau, viel gemacht auf jeden Fall, und war ein sehr cooler Kontext.
Ja, Wahnsinn. Nicht ganz so groß wie die UN.
Ja, nicht ganz.
Aber eine Institution. Genau. Und du beschreibst total toll, wie unverhofft es eigentlich kam, oder wie gar nicht drüber nachgedacht, und die Art, wie du drüber sprichst, und das, was du da scheinbar erlebt hast, hat dir ganz viel gegeben, sichtlich.
Absolut, ja. Das war, finde ich, ein spannender Prozess, was ich gerade schon ein bisschen angeklingen lassen habe, also dieses Selbstbild, ne? Ich glaube, man so als Wirtschaftsstudent sieht man sich dann gerne so, okay, ich bin jetzt hier irgendwie internationaler Berater oder ich arbeite für die UN und so, das ist dann irgendwie so von außen betrachtet so echt cool und Prestige. Und ich habe halt was gewählt, was halt überhaupt kein Prestige erstmal hatte, und irgendwie, was machst du denn da? Und hat aber von innen für mich absolut erfüllt. Und ich habe gemerkt, das sind Themen, die mich super interessieren, und ein Kontext, in dem ich echt Sachen machen kann, die mir echt Spaß machen, wo ich auch dran glaube und wo ich auch sehe, jeden Tag durch die Gespräche mit den Leuten, die ich dort habe, durch Startups, die finanziert werden und die dann groß werden, so, dass meine Arbeit echt einen Unterschied macht. Und ich glaube, das war für mich so ein Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, so, okay, vielleicht ist es nicht das coole Logo auf dem CV oder so, was jetzt irgendwie mich erfüllt, sondern einfach ein täglicher Kontext, der mich erfüllt, und Leute, mit denen ich arbeite, die mich inspirieren auch, ne? Wo ich das Gefühl habe, das würde ich auch fast ohne Bezahlung machen. Ne? Und das war für mich, glaube ich, so ein Wendepunkt in dem Nachdenken über eine Karriere, also was ich eigentlich beruflich machen möchte.
Ja, Wahnsinn. Vielleicht kannst du so ein bisschen diesen Kontext, den du gerade ja schon angefangen hast zu beschreiben, noch ein bisschen mehr beleuchten und auch einfach mal erzählen, was so ein Gründungszentrum dann macht, also was du da so tagtäglich vielleicht getan hast, weil ich gar nicht weiß, also ich kannte es bis vor einigen Jahren noch gar nicht, dass es sowas gibt, und ist vielleicht auch für viele Zuhörende eine spannende Info.
Klar.
Und du hast, hast ja gerade schon angedeutet, es war einfach ein Kontext, der dich inspiriert hat, und ich glaube, da können wir so 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, glaube ich, wenn du da ein bisschen mehr von erzählst.
Klar, gerne. Ja, also universitäre Gründungsförderung ist so ein Mikrokosmos für sich, ne? Also wo wahnsinnig viel passiert. Und letztendlich hast du halt an der Uni viele junge Leute mit tollen Ideen. Du hast viel Wissen und viel Wissenschaft, was an der Uni passiert. Und das Setup ist so ein bisschen anders an jeder Universität, aber bei uns war die Grundidee sozusagen Wissens- und Technologietransfer. Also ich habe letztendlich nicht für die Uni direkt gearbeitet, sondern für eine GmbH, die Humboldt Innovation GmbH, die zu 100% der Humboldt-Uni gehört. Und unser Auftrag im Gründungsbereich war letztendlich, Professoren und andere Mitarbeiter, Doktoranden und Studenten dabei zu beraten und zu begleiten, eine Firma zu gründen, basierend auf einer Innovation, die aus der Uni kommt. Das ist ein bisschen kompliziert, aber die Grundidee ist, ich habe als Doktorand irgendwas erforscht und merke jetzt, okay, vielleicht ist für mich die Wissenschaftskarriere ist eine Option, eine andere Option wäre, vielleicht kann ich auch eine Firma gründen und sozusagen meine Innovation damit auf den Markt bringen und sozusagen Wirklichkeit werden lassen und nicht so theoretisch immer weiter zu forschen, was auf jeden Fall natürlich seine absolute Berechtigung hat. Aber ich denke, der angewandte Bereich hat auch seine Berechtigung. Und das wurde sozusagen damals institutionell gefördert, dass man sagt, wir begleiten Leute dabei, einen Weg zu gehen, der auch nicht typisch ist als Wissenschaftler, sich dann auf die Reise einer Gründung zu begeben. Und wir haben letztendlich Beratung ganz in der frühen Phase geleistet, im Gespräch mit den Wissenschaftlern zu schauen, wie kann das überhaupt aussehen, wie kann das funktionieren, haben dann ganz konkret geschaut, wie kann man das finanzieren und auch jetzt nicht nur die erste Finanzierung, sondern wirklich so eine Pipeline letztendlich aufzubauen, wie man so ein Vorhaben über so ein paar Jahre auch finanzieren kann, auch gerade wenn es noch nicht kommerziell erfolgreich ist vom ersten Tag, was oft bei so wissensintensiven Geschichten oder so forschungsbasierten Gründungen der Fall ist. Haben, wie gesagt, dann Räume zur Verfügung gestellt, also dieses Gründerhaus aufgebaut und dann zwei Gründerhäuser irgendwann und Unis, Startups überall in der Uni sitzen. Also letztendlich sozusagen diese ganze, den Weg einer Gründung für Leute der Universität zu ebnen. Und dann zählte da aber auch rein natürlich Studenten, die was gründen wollen. Wenn es jetzt irgendwie eine TikTok-App war, dann war es wahrscheinlich nicht das richtige Thema, außer wir haben jetzt eine Verbindung herstellen können zu Forschung, die in der Uni passiert. Also diese Idee des Forschungstransfers war immer zentral und auch sozusagen unsere Daseinsberechtigung, immer zu sagen, wie können wir Forschung und Innovation, die sozusagen aus der Universität kommen, in die Wirtschaft bringen, über eine Gründung. Das war sozusagen unser primärer Auftrag. Und dann drumherum hat viel stattgefunden. Also Sensibilisierung von Leuten für das Thema Gründung, dass es überhaupt eine Möglichkeit ist. Und da haben wir halt auch früh angefangen. Also auch bei Bachelor- und Masterstudenten habe ich dann eine Vorlesung gegeben, also so eine Ringvorlesung, wo wir sowas auch mal durchgespielt haben. Also so eine Gründungsidee ausarbeiten, Businessplan schreiben. Und dann, da sind auch einige Sachen dann draus entstanden, witzigerweise. Genau. Und dann ging es halt weiter wirklich zur Unterstützung. Eine Qualifizierung von den Leuten, richtige Skills geben und dann die Unterstützung während der Gründung.
Ja, Wahnsinn. Du hast wahrscheinlich viele Leute auch einfach wachsen gesehen, über sich hinaus wachsen, weil Gründen ist ja auch, also für viele, gerade auch in jungen Jahren, ja auch ein unglaublicher, also damit schafft man ja faktisch auch Identität oder halt eine Persönlichkeit, eine Marke, ein Unternehmen und das macht ja auch ganz viel mit einem persönlich. Und du bist dann irgendwie in deinem Leben diesem Thema zwar treu geblieben, hast aber die Humboldt Innovation verlassen. Was war da der Hintergrund, beziehungsweise was hat dir vielleicht auch das Signal gegeben, dass was Neues ansteht? Wir haben ja gerade schon mal gelernt, deine innere Einstellung in Bezug auf was dir wichtig ist, hat sich geändert oder hat sich weiterentwickelt. Und wie kam es dann dazu, dass du, ich glaube, nach 3 Jahren,
genau, etwa vier Jahre war ich da, genau. Also waren so ein paar Themen. Ich glaube, ein wichtiges Thema, was ich vorhin schon auch anklingen lassen habe, ist so dieses Internationale und in die Welt hinaus wollen, war für mich immer so ein Thema. Also ich habe auch meine Mutter kommt aus Kolumbien und ich bin in den USA geboren und habe ein sehr internationales Setup, so allein schon durch den familiären Background. Und habe dann gemerkt, ich habe da ein Thema gefunden, was mich total begeistert, mit Startup-Unterstützung und mit jungen Leuten arbeiten, sehr direkt mit denen auch zusammenarbeiten und fast in so eine Coaching-Richtung auch. Das fand ich super. Das war aber auf Berlin wirklich konzentriert. Ne? Ich habe das in Berlin gemacht und so, habe natürlich überhaupt keine Geschäftsreisen dann irgendwie gehabt. Also ab und zu mal so kleinen Konferenzen oder so, aber es war schon sehr, sehr lokal einfach, was ja auch so sein muss jetzt in dem Feld oder auf jeden Fall der Fokus ist. Und ich habe gemerkt, mir fehlt das Internationale, auch das soziale Thema. Also ich habe versucht, auch das Thema Social Entrepreneurship immer so ein bisschen mehr reinzuziehen in meinen Aufgabenbereich. Aber bei der Uni war das damals kein Fokus. Das hat sich jetzt auch inzwischen geändert. Das war vielleicht ein bisschen zu früh. Damals war eher so technologische Gründung der Fokus. Und so gerne ich das auch wollte, dass soziale Themen mehr eine größere Rolle spielen, war das nicht ganz in meiner Macht. Ich habe halt gemerkt, okay, international fehlt mir der der soziale Aspekt fehlt mir so ein bisschen. Das war die eine Seite. Und auf der anderen Seite habe ich auch dann damals die Leitung von einem Team übernommen, was so für mich auch sozusagen, also so vom Kollegen zur Führungskraft letztendlich dann auch keine einfache Situation war, glaube ich. Oder weiß ich. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, das ist jetzt gar nicht unbedingt, was ich machen möchte, weil ich sag mal, Führungskraft in der Universität damals hat halt bedeutet, irgendwie sich wahnsinnig viel mit der Unibürokratie beschäftigen, sich um die Fördergelder kümmern, dann auch wirklich Sorgen zu haben, dass man sein Team, was damals halt dann bei 10 Leuten auch schon war, jetzt nicht, ich weiß, wie man es nach dem Sommer finanziert. Und da kam noch ein Personalwechsel sozusagen in der Hierarchie eine drüber dazu, was dann auch nicht einfach war für mich. Und dann habe ich halt gemerkt, so, ist ein toller Kontext, hat echt Spaß gemacht, aber ich glaube, für mich ist es Zeit, sozusagen eine neue Richtung zu gehen oder einfach sozusagen einen neuen Kontext dann zu erobern. Und war auch rückblickend die absolut richtige Entscheidung und wurde damals, glaube ich, auch verstanden. Also ich habe auch zu den Kollegen heute noch ein gutes Verhältnis, insofern auch zu dem damaligen Chef. Insofern, also das ist im Guten dann sozusagen beendet worden, zu einem guten Zeitpunkt, denke ich.
Ja, ich hatte irgendwann zuletzt sogar Kontakt mit deinen ehemaligen Kollegen und
stimmt, genau.
Habe irgendwie erzählt davon, dass wir bald ein Podcast-Interview führen werden und sie haben sich ganz toll für mich gefreut, mit dir zu sprechen. Also sie sie loben dich in höchsten Tönen. Hattest du gar keine Angst davor, diesen Schritt zu gehen oder dich aus diesem Setting, was dich ja genährt hat und was irgendwie auch, wie gesagt, dazu geführt hat, dass sich in dir so ein bisschen deine Idee von Karriere verändert hat. Mhm. Hat da Angst irgendwo auch mal eine Rolle gespielt? Vor der Ungewissheit oder vor dem, was danach kommt, ob es wieder so gut werden wird? Mhm. Oder?
Ja, also Angst würde ich es nicht nennen. Also das war auf jeden Fall ein sehr reflektierter Prozess, da rauszugehen. Das war jetzt keine Entscheidung von heute auf morgen. Mhm. Wobei, als ich die Entscheidung dann gefällt hatte, das war auch während eines Urlaubs im Gespräch mit einer damaligen Freundin halt viel reflektiert, was irgendwie gerade, wie es mir gerade geht und wo ich eigentlich hin möchte und was jetzt gerade wichtig ist. Und da habe ich halt gemerkt, okay, der Job gibt mir nicht mehr diese Erfüllung, die er mir früher gegeben hatte. Und das war dann schon so ein Gefühl, so okay, das ist jetzt einfach, hat seine Zeit jetzt hinter sich so ungefähr. Und das war insofern, habe ich das auch wirklich, also ganz ehrlich, auch nie bereut. Das war eine tolle Zeit und war da super dankbar für. Aber war dann, ich glaube, na, eigentlich anders als bei Siemens, nicht der gleiche Kontext, wollte ich gerade vergleichen, aber war dann trotzdem so eine Art Befreiung auch zu sagen, okay, jetzt, ich habe das total genossen, einfach so ins Ungewisse zu gehen und zu sagen, okay, ich gönne mir jetzt auch eine Auszeit, ganz bewusst, ohne zu wissen, was danach hingeht. Aber ich hatte ja schon so eine Richtung. Also ich wusste, das Gründerthema begeistert mich und finde ich super spannend. Da habe ich mir auch über die Jahre ein Netzwerk aufgebaut, was natürlich dann sehr geholfen hat. Und ich wusste, ich möchte das internationaler machen und irgendwie mit einem sozialen Touch, sage ich jetzt mal. Das war so die Mission. Ich wusste gar nicht, was gibt es da eigentlich für Jobs, ganz ehrlich. Also ich kannte so ein paar Organisationen in dem Bereich, aber hatte keine klare Vorstellung, wie jetzt ein Job danach aussehen konnte. Aber ich wusste ungefähr so, was mich interessiert. Und das hat mir total geholfen, dann Kontexte zu finden, die das dann geben. Ja.
Ich finde, man spürt so beim Zuhören, dass da irgendwie immer mehr Vertrauen in dir wächst oder wuchs. Und dass du dich halt scheinbar so von, ich würde sie vielleicht innere Parameter nennen, hast leiten lassen. Also du hast vorhin so von cooles Logo auf dem CV zu haben oder Prestige gesprochen und jetzt wählst du so Wörter wie, also du weißt, was dich interessiert, wo auch dein Herz für brennt und was dich irgendwie erfüllt und nichtsdestotrotz hast du eine Zeit dann erlebt, in der du eigentlich nichts wirklich zu tun hattest wahrscheinlich. Und
das will ich so nicht mehr unterschreiben.
Ja, aber darauf will ich jetzt hinaus. Wie war es dann für dich? Also das Tschüss sagen und scheinbar ja auch wirklich im Guten und im Frieden und wohl überlegt, dass das eine Befreiung ist, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das gerade auch vielleicht nachdem Siemens, also im Kontext von einer vorigen Befreiung oder einem Abschied, der vielleicht unter anderen Sternen stand oder der noch mehr was von einem, nee, ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr und ich will auch mal was anderes entdecken und mehr Freiheit. Und du sagst zum zweiten Mal jetzt irgendwo Tschüss und stehst wieder quasi so vor dem, ja. Mhm. Und aber irgendwie, wie gesagt, in meiner Wahrnehmung mit mehr Vertrauen oder mit mehr so einer, ja, einem Gefühl, was so in dir ist und was du auch geben kannst anderen. Ja. Und ja, und jetzt, ich habe gerade gesagt, du hattest nicht viel zu tun. Scheinbar hattest du viel zu tun. Wie war das? Also ich kenne nicht viele Leute, die sich nach so einer Zeit bewusst und aus eigenem Interesse nicht, also die nicht kündigen oder etwas beenden und nicht dann direkt ins nächste starten.
Mhm. Mhm. Ja, also das ist ja, wie du weißt, bei mir sozusagen ein wiederkehrendes Thema, was ich aber, also ich kann das allen immer nur, oder für mich funktioniert das wunderbar. Also ich glaube, was du schon sagst, man braucht das Vertrauen so in das Universum, dass schon irgendwas was Gutes um die Ecke kommt. Aber ich sehe das so ein bisschen so eine Art Neuausrichtung. Also man ist ja oft in so ein bisschen so einer Hamsterrad-ähnlichen Situation und marschiert oder rennt irgendwie geradeaus und guckt aber selten hoch. Und selbst wenn man hochguckt, ist es oft schwer, aus der Perspektive wirklich zu entscheiden, ob man noch auf dem richtigen Weg ist. Und ich finde das total gut, mal sozusagen rauszuspringen aus diesem Kontext und so ein bisschen zu versuchen, das so ein bisschen metamäßig zu sehen oder eine Ebene höher zu gehen und zu schauen, okay, wo stehe ich denn jetzt eigentlich gerade? Und ich glaube, diesen Weitblick zu haben, das geht nicht von heute auf morgen. Das geht auch nicht in einem zweiwöchigen Sommerurlaub irgendwie am Strand jetzt irgendwie ein Tagebuch und guck mal, was jetzt da hochkommt. Also ich brauche da immer ein bisschen mehr Zeit für wahrscheinlich, aber finde das total wichtige Zeit. Denn wenn man dann sozusagen nochmal sich neu ausrichtet, kann man viel direkter eigentlich in eine Richtung laufen, die einen wirklich interessiert und erfüllt. Und genau, das habe ich, glaube ich, damals dann so richtig bewusst zum ersten Mal ausprobiert, dieses Rezept, und dann ja später nochmal wiederholt. Aber das war total wertvoll. Und ich habe, was ich jetzt gerade meinte, dass ich jetzt nicht Däumchen gedreht habe. Also ich habe die Zeit total produktiv genutzt. Ich habe auch erstmal ein bisschen gereist. Ne? Ich bin dann wieder zwei, drei Monate irgendwie reisen gewesen, was irgendwie auch Teil des Plans und des Deals war, auch in meiner damaligen Beziehung. Ich war auch einen Monat allein unterwegs davon. Also das war das allererste. Ich bin da raus erstmal einen Monat alleine nach Kolumbien gegangen, Familie besucht und auch viel für mich gewesen. Und habe dann aber wirklich die Zeit versucht, so zu nutzen, einfach Kontexte zu entdecken, so explorieren, die mich interessieren. Und ich habe dann halt wirklich so ganz systematisch geschaut, wer sind so die spannendsten Leute, die ich irgendwie kenne oder so ein bisschen kenne über eine Ecke und habe versucht, mit denen Mittagessen zu gehen oder mich mit denen auf ein Bier zu treffen und einfach so ganz, ja, ganz platt auch denen zu erzählen, was mich interessiert, worauf ich Lust habe und zu gucken, was bei denen so resoniert. Und dann haben die ja meistens Ideen oder Kontakte. Und so habe ich mich dann wirklich angefangen, eigentlich mich selbst zu vermarkten, so als Freelancer. Ich habe auch angefangen, dann einfach freiberuflich zu arbeiten, so auf Projekten, um verschiedene Kontexte auszuprobieren. Und da war ich dann durch die alte Connection mit der Humboldt-Uni, bin ich dann nach Kuba gegangen, was ein ganz tolles Projekt war. Da haben wir mit der Uni in Havanna so den ersten Startup-Inkubator Kubas dann die Grundsteine gelegt damals. Und da durfte man auch nicht als Startups sagen, weil das waren dann alles so Projekte. Ne? Man durfte sozusagen, also es war wirklich der erste Versuch, auch marktwirtschaftliche Mechanismen auszuprobieren. Und das war ein super spannendes Projekt. Ich habe da in so einem Rahmen von der Summer School einen Kurs gegeben und dann mit den Leuten von der Uni halt geschaut, wie man so einen Startup-Inkubator, der ähnlich an der Humboldt existiert, wie könnte man den so ein Pendant in Kuba aufbauen mit den Rahmenbedingungen, die es dort gibt. Und das war halt, hat mich total angefixt. Da habe ich gemerkt, okay, hiermit werde ich nicht reich, aber das ist super spannend. Und genau, so kamen dann mehr und mehr so kleinere Freelance-Projekte rein, die mich sehr interessiert haben. Dann habe ich dann ganz gezielt nach Organisationen geguckt, die in dem Bereich einfach was machen. Also sage ich mal mit den Schlagwörtern, die mich interessieren.
Du hast jetzt gerade auch, also hört sich wirklich nicht an, nach nichts zu tun. Und du hast gerade auch gesagt, davon wirst du nicht reich. Wie hat sich in dieser ganzen Zeit, wie hast du es erstens finanziell gemacht und wie hat sich auch, wie war, ist oder war überhaupt deine Einstellung zu Geld und zu Wohlstand? Du hast vorhin ja auch von Prestige gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da auch einiges verändert hat über die Jahre bei dir.
Ja, genau. Also das Geldthema ist ja immer ein spannendes. Sozusagen Full Transparency. Ich habe davon einen Teil, also erstmal bin ich reisen gegangen. Das heißt, da habe ich das sozusagen aus meinem Portemonnaie bezahlt, sage ich jetzt mal. Habe dann auch zwischendurch ein paar Monate sozusagen einfach Arbeitslosengeld dann in Anspruch genommen, weil ich meinte, okay, ich habe jetzt hier die letzten 7 Jahre durchgepowert, habe ich für mich gedacht, okay, das passt. Und habe dann aber auch wirklich durch die Freelance-Projekte dann angefangen, Geld zu verdienen und habe gemerkt, okay, das ist ein Weg, über den ich Geld verdienen kann. Und habe, glaube ich, auch vorher schon einfach für mich die Entscheidung getroffen, dass Geld für mich nicht das erste Kriterium ist. Ne? Also klar, man braucht Geld, um einen gewissen Lebensstandard leisten zu können. Rede ich natürlich aus einer sehr privilegierten Situation jetzt in Berlin, wo damals auch die Mieten noch nicht so teuer waren und auch das Selbstbewusstsein sozusagen, dass man immer irgendwie einen Job finden kann, macht es natürlich leichter, dann so eine Entscheidung zu treffen. Aber ich habe für mich gesagt, okay, das Gehalt ist jetzt auf jeden Fall nicht, muss irgendwie passen und angemessen sein, aber ist jetzt nicht Kriterium Nummer 1 für den nächsten Job. Und das hat sich bis heute durchgezogen. Genau, also das vielleicht so zu den finanziellen Themen. Ne? Und ich glaube dann, ja.
Also genau, letztendlich gibt es immer wieder auch berechtigterweise so die Kritik oder die Frage, naja, es hört sich ja alles toll an, Philipp, aber so, und ich finde total spannend, dass du dass das, also dieses Thema gibt es und gab es bei dir ja auch. Und der Schritt auch zum Beispiel Arbeitslosengeld zu beziehen oder eben mit sich selber in diesen Dialog zu gehen, wie wichtig ist mir Geld letztendlich? Und wieder lasse ich mich von Geld oder dem, was ich mir mit Geld ermöglichen möchte, auch steuern und vielleicht auch in gewisse Kompromisse lenken. Du hast gerade so gesagt, dass du deine Situation so privilegiert findest, und ich verstehe natürlich total, was du sagen willst, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es war insgesamt ganz schön mutig, weil wir ja über eine Szene reden oder über einen Bereich, der damals, also so viele Organisationen, die jetzt in diesem Social-Startup-Bereich oder Social-Entrepreneurship-Bereich unterwegs waren, gab es jetzt auch noch nicht. Und deine Vorstellungskraft, was hattest du ja auch gerade gesagt, was dann ein nächster Job sein würde nach der Humboldt Innovation, die war auch relativ begrenzt. Das heißt, eigentlich finde ich den Schritt ziemlich mutig, den du gegangen bist. Und ich kann mir viele Situationen vorstellen, die sind noch deutlich privilegierter. Darauf will ich so ein bisschen hinaus.
Klar, das ist immer, mit wie man sich vergleicht. Aber ich meine jetzt, also in Deutschland mit dem Sozialstaat, der auch dann sowas wie ein Instrument hat, wie Arbeitslosengeld, was im Übergang einen dann einfach schon einfach finanzieren kann. Also das hat auf jeden Fall funktioniert für mich. Und bin ich auch super dankbar, sozusagen in Deutschland dann zu sitzen und nicht in anderen Kontexten. Ja. Also in den USA ist dann sowas schwieriger wahrscheinlich.
Ja.
Genau, also das meinte ich jetzt mit privilegiert. Ne? Und auch sozusagen, ich glaube, das Selbstvertrauen oder das Vertrauen in sich, gar nicht Selbstvertrauen, also das Vertrauen in sich und in die Welt zu haben, dass das irgendwie schon okay sein wird.
Ja.
Also das meinte ich eher mit der, schätze ich mich glücklich, dass das so war.
Ja, und du hast vorhin ja so gesagt, das Universum wird dir schon was Passendes, oder hoffentlich, du hattest so das Vertrauen, das Universum bringt schon was um die Ecke.
Absolut,
und da wollte ich auch so mit diesem Privilegiert-Kommentar gerade hin, weil, das ist schon eine Entscheidung, die du triffst in dir. Ich vertraue darauf. Und ich gehe auch, ich sage etwas Tschüss, und dadurch mache ich Raum für was Neues. Und da wollte ich dir eigentlich auch nur rückblickend sagen, ich glaube, also Glückwunsch. Ich glaube, das hat wahrscheinlich einen riesen Anteil daran, dass du jetzt hier so sitzt und auch, dass dieses Rezept ja dann sogar nochmal angewandt hast. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Hast du es so als Entscheidung auch wahrgenommen, da irgendwie in diesen Glaube oder in dieses Vertrauen reinzugehen? Oder würdest du das jetzt rückblickend so sagen, diese Worte, und das war damals, ist es halt so gewesen? Oder war das wirklich, teilweise hast du so einen Kampf manchmal vielleicht auch in dir wahrgenommen, wo du dann immer wieder gesagt hast, nee, ich bleibe bei meiner Entscheidung, ich vertraue darauf, oder?
Ja klar, das war sehr bewusst. Also es war überhaupt nicht, das war ganz, ganz bewusst die Entscheidung für, wieder sozusagen für den Wild Canvas. genau, wie ich gerade meinte, also das habe ich dann aber auch nicht bereut, und ich hatte zum Glück auch gar nicht so viele Momente, wo ich jetzt stark gezweifelt habe. Wie gesagt, ich wusste, dass das eine tolle Zeit war, aber dass die auch irgendwie für mich dann vorbei war. So.
Ja.
Insofern habe ich das nicht oft jetzt interne Kämpfe gehabt oder so. Da natürlich schon die Frage, wie es weitergeht. Ne? Und da habe ich ja dann einfach viele verschiedene Sachen auch angestoßen und ausprobiert. Und habe dann aber auch relativ schnell, also nach einem halben Jahr, war ich dann schon bei der Do School. wo ich mich eigentlich als Freelancer beworben hatte, witzigerweise. Oder ich wollte da eigentlich so Trainer, Coach im weitesten Sinne. Ich hatte jetzt keine Coaching-Ausbildung, aber so fürs mit Startups arbeiten. Das klang irgendwie spannend und ich hatte keine Ahnung, wer da was die Do-School ist und hatte das einfach nur irgendwie wirklich durch Zufall auf irgendeinem Portal wahrscheinlich gesehen. Und habe dann aber gemerkt, dass irgendwie in meinem Umfeld einige Leute zu Do-School connected sind auf LinkedIn, und dass ich dachte, sehr spannend, habe mit dem mal gesprochen, was sie davon halten. Und so bin ich dann so auf die nächste Station gekommen. Aber das war wirklich kompletter Zufall. Und so ein bisschen, was ich meinte, das Universum, wenn man sich in einem gewissen Kreis bewegt und so diese Message sendet, was einen interessiert, habe ich das Gefühl, dann kommen halt auch die richtigen Sachen so. They come your way, so ungefähr. Ja. Und es hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ja. Schön. Und mir gezeigt, dass dieses Rezept auch funktioniert. Also, was ich ja vorher auch nicht wusste.
Ja. Okay, die Do-School. Erstmal ein Name. Also da fragt man nach, glaube ich. Mhm. Do-School. Was ist das? Und wie sah denn da deine Arbeit aus? Also vielleicht fangen wir mal so an. Was macht die Do-School?
Mhm. Also erstmal Do-School ist sozusagen auch, also auf Englisch, ne? Also D-O, das heißt sozusagen die Machschule. Es hat nichts mit dir und mir, also du zu tun, sondern sozusagen geht ums Machen. Und die Do-School hat sich auch weiterentwickelt. Inzwischen heißt sie auch The Do und dann ist die Do-School ein Teil davon. Das ist sozusagen jetzt ein größer gedachtes Konzept, eher so in Richtung Movement, würde ich sagen. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es eine Organisation, die sich vor allem darauf konzentriert hat, junge Leute dabei zu unterstützen, ihre Träume in die Wirklichkeit umzusetzen und wirklich einfach was zu tun. Und auch nicht nur die Träume, sondern auch die Ambitionen. Und wenn man, es ging vor allem um den Bereich soziales Unternehmertum. Also Leute wirklich dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen, erstmal so ganz breit gesprochen, dann aber ganz konkret dabei zu unterstützen, ihre Projekte umzusetzen, die was in der Welt verändern. Und Do-School einfach, weil es wirklich darum ging, Leute dazu zu bringen, Sachen in die Tat umzusetzen und auch learning by doing. Ne? Das ist sozusagen ein sehr angewandter Bereich, also wirklich viel Ausbildung auch, deswegen der Name School. Also wie können wir junge Leute letztendlich die Skills und die Mindsets vermitteln, die sie brauchen, um in der Welt selbst wirksam zu sein, die Projekte umzusetzen, die sie interessieren und an die sie auch glauben. Also das fand ich einfach eine coole Mission. Ganz tolle Leute. Also ich glaube, da habe ich wirklich, war ich jedes Mal aufs Neue wieder dankbar, was für tolle Leute man sich dann umgibt. Einmal die Kollegen, mit denen man arbeitet, aber mit denen ich dort gearbeitet habe, aber auch die Leute, mit denen ich dort als Anführungszeichen Kunden gearbeitet habe, waren einfach wahnsinnig viele spannende Leute. Und das fand ich einfach einen ganz, ganz tollen Kontext, in dem ich mich sehr wohl gefühlt habe und auch sehr zu Hause und auch sehr verstanden, weil es sind so sehr like-minded Leute sind, ne? Also die einfach sehr ähnlich denken und ich glaube, das zieht auch solche Leute dann einfach an und ein toller Kontext von der Organisation. Habe ich jetzt die Frage beantwortet, was die Do-School eigentlich macht, so grob?
Finde ich schon, ja. Und du hast vor allem nochmal geklärt, dass wir nicht über du und ich reden, sondern über doing, du. Ich finde es total toll, wenn du vielleicht mal ein, zwei Beispiele geben könntest, was dann junge Gründer oder Gründerinnen dort eigentlich so in der Welt verändert haben. Mhm. Weil ich weiß auch durch die, ne, ich habe am Anfang erzählt, wir haben uns kennengelernt, also ganz konkret du und ich, dass da ging es auch darum, dir genau in diesem Feld ein paar Fragen zu stellen und deine Expertise so zu bekommen oder deine Sicht, dass sich etwas durch das Tun oder das Wirtschaften von Menschen in der Welt verändert. Du sprichst viel von sozialem Unternehmertum. Das liegt dir ja total am Herzen. Und vielleicht kannst du uns ein, zwei Geschichten erzählen, warum dir das so am Herzen liegt.
Ja, also ich glaube, wenn man die Leute kennenlernt, dann versteht man das ziemlich schnell. Also letztendlich, also eins der Hauptprogramme, was ich dort betreut habe, war so ein einjähriges Programm, so ein Fellowship, wo dann halt wirklich 20 Leute aus der ganzen Welt sozusagen ausgewählt werden. Also bewerben sich dann hunderte von Leuten und wir haben dann halt so einen Prozess gehabt, um dann wirklich so die 20 für uns vielversprechendsten auszuwählen, wo wir gesagt haben, die können am meisten von unserem Programm profitieren, aber die können auch viel in die Gruppe reingeben. Das war also die Idee. Und wir hatten dann wirklich Kohorten von 20 Leuten, die aus 15, 16 verschiedenen Ländern kamen und komplett global. was an sich schon mal wahnsinnig spannend war. Also da war sozusagen mein Herz, sage ich jetzt mal, für Internationalität und Diversität auf jeden Fall, hat da höher geschlagen auf jeden Fall. Und dann ging es darum, mit den Leuten wirklich in Person, also sind dann alle nach Berlin gekommen oder wo auch immer wir es umgesetzt haben, und mit denen in Person wirklich zu arbeiten, jeden Tag Workshops, die dann ähnlich waren wie der Gründerkontext an der Uni. Man sagt, okay, wie auch die ganzen technischen Sachen, wie gründe ich ein Unternehmen, wie denke ich über eine Geschäftsidee nach, aber vor allem auch diesen persönlichen Aspekt mit einzubeziehen. Was begeistert mich als Person eigentlich, also mich als Gründer? Das weißt du ja wahrscheinlich auch, wenn du mit vielen Gründern gesprochen hast. Das Wichtigste, gerade in der frühen Phase, ist halt eine starke Vision und eine Gründerin oder ein Gründer, die halt wissen, warum sie das machen und für sich da sozusagen einen größeren Zweck dahinter sehen. Das kann alles Mögliche sein. Also da möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass das nur beim Social Entrepreneurship so der Fall ist. Das ist auch bei kommerziellen Gründern, gibt es da oft einen starken Antrieb, warum sie das machen. Und der kann sehr vielfältig sein. Aber das haben wir versucht, mit den Gründern ganz klar rauszuarbeiten, zu sagen, was möchtest du in der Welt verändern und warum, wo ist deine tiefe Motivation und wie kann eine Gründung für dich eigentlich ein Tool sein, um dorthin zu kommen, um eine Veränderung herbeizuführen. Und das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Reflexionsprozess, der sehr früh stattfinden muss, weil ich auch in der Uni dann teilweise Gründungen gesehen habe, die einfach gescheitert sind, weil dann irgendwann dann doch die Visionen auseinandergegangen sind oder nicht ganz abgeglichen waren am Anfang. Man dachte, man redet über die gleichen Sachen, aber es ist dann nicht so. Und das war ein ganz wichtiger Teil bei der Arbeit von der Do School. Und dann nach diesen 3 Monaten, wo ich auch viel sozusagen dann persönlich die Leute begleitet habe, sind sie in ihre Heimat, oder nicht Heimatländer, aber die Länder, wo sie wohnen, zurückgegangen haben dann dort ihre Projekte umgesetzt und wir haben sie aus der Ferne noch begleitet für das erste Jahr, wo du natürlich auch dann, sag mal sozusagen, geografisch weit weg bist, aber emotional dann oft ziemlich nah dran. Und ich habe dann mit manchen Gründern fast wöchentlich gesprochen, um zu schauen, wie sich's entwickelt, was so die Probleme sind, wie wir sie unterstützen können. Und diese Prozesse von verschiedenen Leuten mitzugehen, wo man auch sehr vulnerabel ist. Und das ist, also ist ja auch für viele neuer Kontext und oft werden sie von ihren Familien nicht verstanden. Und einfach da wirklich als Sparringspartner nah dran zu sein und die Leute zu unterstützen, da einen tollen Weg zu gehen und wirklich was zu verändern, das fand ich unglaublich erfüllend und wirklich eine tolle Arbeit und habe halt dann auch oft wiedergespiegelt bekommen, dass man selber da oder auch die eigene Organisation echt einen Unterschied macht in den Geschichten der Leute. Und das hat mich immer sehr angetrieben, sage ich jetzt mal.
Ich merk's. Erzähl doch mal einen. Welche Gründungsgeschichte und in welchem Land, also fällt dir ein und in welchem Land sitzt diese Person? Was kommt dir da direkt in den Kopf?
Ja, also kommen mir viele in den Kopf, aber ich glaube so für mich die allererste Kohorte, die ich so begleitet habe, da war ich, glaube ich, eine Woche bei der Do School und dann ging es los. Also das war wirklich so wieder komplett ins kalte Wasser geschmissen. Also ich habe da angefangen. Und mir wurde dann beim ersten Teammeeting erzählt, okay, nächste Woche kommen die ersten Fellows. Und ich war so, oh, wow, okay, let's see. Ein Gründer, den ich dann aus der allerersten Kohorte da begleitet habe, mit dem ich immer noch regelmäßig in Kontakt bin, Ryan, kommt aus den Philippinen. Und er hatte einfach durch eine persönliche Story gemerkt, dass auf den Philippinen Leute mit einer Behinderung oder Leute mit, sage ich mal, einer Medical Condition, also das ist immer alles auf Englisch, also ich sag mal sozusagen, die ein gesundheitliches Problem haben, wahnsinnig diskriminiert werden auf dem Arbeitsmarkt in den Philippinen. Also dass da einfach der Mindset der Gesellschaft ist, okay, wenn du eine Behinderung hast oder eine Einschränkung, sagt man auch gar nicht mehr Behinderung, also wenn du eine Einschränkung hast oder einfach sozusagen differently abled bist oder halt auch eine Medical Condition, dass du einfach dann nicht in die normalen Karrierepfade reingelassen wirst, sondern eigentlich so ein bisschen auf den Abstellparkplatz gepackt wirst von der Gesellschaft dort, was er halt absolut unfair fand und ungerechtfertigt und meinte, da möchte ich auf jeden Fall, das möchte ich verändern. Und auf der anderen Seite gibt es halt einen starken Trend auf den Philippinen für Virtual Assistants, also dass Leute ausgebildet werden, virtuelle Assistenten zu sein und einfach komplett online zu arbeiten. Das ist jetzt heute gerade nach der Pandemie, sage ich mal, sozusagen für uns total selbstverständlich, dass das geht. Aber das ist jetzt auch schon wieder sechs Jahre her oder so. Da waren die Philippinen halt sozusagen wirklich ein Land, was einfach so durch die geringen Lohnkosten da einfach einen Wettbewerbsvorteil hat und das einfach auch sich darauf konzentriert hat, das gut auszubauen, Virtual Assistants. Und er hat gesagt, okay, können wir das nicht zusammenpacken? Können wir nicht Leute, die sozusagen eine Einschränkung haben oder für die sozusagen vielleicht der komplett klassische Arbeitsweg nicht ganz möglich ist, ja, wie können wir die sozusagen unterstützen, eine Karriere aufzubauen in der Virtual Assistance? Und da hat er letztendlich eine Schule gegründet, die komplett virtuell funktioniert hat, wo die Leute halt am Rechner die Ausbildung machen und die Skills erlernen für unterschiedliche Wege als Virtual Assistant. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Themenbereiche, die dann da abgedeckt werden. Das heißt, er hat die Leute erst ausgebildet und hat dann im zweiten Schritt geschaut, wie können wir die Leute in Arbeit bringen, und hat verschiedenste Modelle ausprobiert, aber ist inzwischen damit super erfolgreich, arbeitet mit großen Firmen, die sozusagen auch Integration von diesen Arbeitskräften, ihre Prozesse, dass er das begleitet und dabei berät, wie sie das gut machen, welche Hardware sie brauchen, welches Wissen sie brauchen, auch jetzt für Führungskräfte, wie man sozusagen mit unterschiedlichen Profilen einfach umgeht. Und ja, inzwischen hat er wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auch bekommen weltweit dafür, ist Ashoka Fellow, was so ein bisschen so der Ritterschlag der Sozialunternehmer ist. Genau, einfach eine ganz tolle Geschichte. Und natürlich, jetzt habe ich sie sehr geradlinig erzählt, sie läuft nicht immer so geradlinig. Gab es auch Ups und Downs auf jeden Fall bei ihm, und das war einfach toll, da auch nah mit dabei zu sein und ihn auch zu unterstützen zu können, auch in den schwierigen Momenten, weil man es halt von der Stunde Null sozusagen die Idee mit begleitet hat. Und ich glaube, das war einfach eine Vertrauensperson, die jetzt keinen direkten Stake drin hat. Also ich hatte jetzt kein eigenes Interesse, was ich jetzt irgendwie vertreten habe in dem Gespräch mit ihm, sondern er wusste, okay, ich bin einfach an Anführungszeichen neutral und habe sozusagen für ihn das Beste im Sinn, unterstütze ihn da einfach, weil sie Duskloch auch keine Anteile genommen hat oder so. Das ist natürlich sehr angenehm macht für einen selber als beratende Funktion, dass man da einfach wirklich objektiv möglich rangehen kann und keine eigenen Interessen hat.
Ja, spannend. Und schönes Beispiel, was wo einem mal deutlich wird, finde ich, wenn ein Mensch mit einer Idee und dem Mut und auch der Unterstützung dann bewegen kann.
Und absolut. Ja, und der war damals, also vielleicht nur ergänzend, der war damals, ich glaube, 21 oder 22, als er losgelegt hat. Wow. Und hatte dann nach 2 Jahren schon über 100 Leute, die durch sein Programm gegangen sind. Und
Wahnsinn.
Hat echt viele Leben, glaube ich, sehr positiv beeinflusst durch seine Arbeit. Was einfach toll ist zu sehen. Ne? Und
cool. Das ist ja auch das, was dich wahrscheinlich insgesamt oder was ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen, oder was macht dieses Social Entrepreneurship, dieses Sozialunternehmertum so besonders und auch so wichtig in aktuellen Zeiten?
Ja, komplexe Frage.
Vielleicht nur ganz kurz, also um es vielleicht ein bisschen, warum stelle ich die Frage? Viele, also ich selbst kenne jetzt durch mein Lebensweg diese Szene oder diese Art von Unternehmertum sehr gut. Viele kennen sie gar nicht. Und ich fände es total toll, wenn Menschen, die bis hierhin gehört haben, nach diesem Podcast Lust haben, nachzugucken und zu schauen und vielleicht auch anzufangen, sich zu fragen, ist dieser Bereich etwas für mich? Und das dahin, daher kommt so meine Frage her. Also wie würdest du jemandem, der es gar nicht kennt, vor dem Hintergrund dieses Beispiels, was du gesagt hast da gerade, irgendwie sagen, wie du Social Entrepreneurship verstehst? Oder warum es eine spannende Überlegung wäre, sich darüber mal Gedanken zu machen für den eigenen Lebensweg?
Ja, es ist eine sehr persönliche Entscheidung. Ich glaube, man muss selber für sich wissen, gibt es ein Thema auf der Welt, was mich so interessiert, so reizt oder so aufregt auch. Die Motivation kann da positiv und negativ sein, dass ich da wirklich was verändern möchte. Und ich glaube, das ist oft, was ich gerade schon bei Ryan meinte, oft gepaart mit einer sehr persönlichen Geschichte, die man erlebt hat oder die eine Person, die einem nahesteht, erlebt hat. Wo man sagt, okay, ich sehe hier was in der Welt, was ich unfair finde, was ich verändern möchte, wo gewisse vulnerable Gruppen vielleicht eine Unterstützung brauchen, die sie durch öffentliche Systeme nicht ausreichend bekommen. Das kann sehr, sehr vielfältig sein. Die ganzen Umweltthemen ist natürlich nochmal ein riesiger neuer Bereich. Deswegen, wir haben auch immer von Impact Entrepreneurship dann gesprochen und nicht nur Social Entrepreneurship, um sozusagen die sozialen Themen und die Umweltthemen beide mit reinzunehmen. Aber letztendlich ist es, glaube ich, die Wurzel ist immer eine starke Motivation, irgendwas zu verändern, was das Gleichgewicht, was aktuell besteht, für einen selber nicht fair ist. Man sagt, das So, das kann nicht sein. Das muss doch Anlass geben. Mhm. Und ich glaube, das ist sozusagen der Grundfunke. Und dann hast du natürlich verschiedenste Arten und Weisen, wie du daran arbeiten kannst. Also da kannst du selber was gründen. Du kannst Teil einer Organisation werden, die daran bereits erfolgreich arbeitet, ne, was auch absolut ein valider Weg ist. Ne? Also das, glaube ich, muss jeder für sich sagen, bin ich eher eine Gründerpersönlichkeit, die halt eher den Freiraum braucht und einfach neue Sachen ausprobieren möchte und dann vielleicht auch sozusagen den Mut hat, neue Sachen zu gehen, oder bin ich dann doch ein bisschen mehr auf Sicherheit bedacht, oder auch finde ich es einfach sinnvoller, meine Zeit mit einem erprobten Modell auszuprobieren, wenn ich an dieses erprobte Modell glaube. In manchen Bereichen gibt es aber kein erprobtes Modell und da muss man halt was Neues aufbauen. Ne? Mhm. Und das ist dann oft so der Moment, wo Sozialunternehmer dann entscheiden, okay, ich probiere es einfach mal aus. Ich mache einfach mal was. Ja. Und das ist ein ganz magischer Moment, ne, weil das, glaube ich, für viele Menschen erstmal ein neuer Kontext ist. Also die wenigsten sind ja so jetzt Serial-Entrepreneure, die halt regelmäßig Sachen gründen, sondern für die meisten ist es das erste Mal.
Ja.
Und auch viele Leute, die jetzt nicht schon 20 Jahre Berufserfahrung in dem Bereich haben.
Ja.
Mir
liegt das Thema deshalb auch so am Herzen, weil das, was du sagst, irgendeine Wahrnehmung, irgendeine Disbalance, die einem auffällt. Und das ist ein großer Motivations-, also eine große, das motiviert mich, etwas zu tun. Mhm. Ich hätte fast direkt gerne gefragt, hat es nicht jeder? Also sollte das nicht jeder haben? Hat das nicht jeder, dass wir Sachen wahrnehmen, wo wir das Gefühl haben, ey, hier gefällt mir was nicht, oder ich habe auch eine Idee, wie es besser ginge.
Mhm.
Und das zu verbinden mit dem eigentlichen persönlichen Karriereweg und auch eben letztendlich der Art und Weise, wie wir Geld verdienen, als Individuum oder auch als Unternehmen, das finde ich halt einen total begrüßenswerten Trend, in Anführungszeichen. Mhm. Es ist für mich nicht mal ein Trend, sondern es ist eigentlich the way it should be. Und deswegen war mir gerade lieb, dass du es nochmal so erzählt hast. Und genau.
Klar, also ich glaube, das ist aus unserer Perspektive, weil wir in der Bubble stecken. Ne? Und ich glaube, für uns ist das sozusagen der naheliegende Weg, das zu machen. Mhm. Aber ich glaube, es ist total legitim, haben wir in dem Vorgespräch so ein bisschen angeklingen lassen, dass man sagte, ich habe einen Job, der mir Spaß macht, wo ich mit Leuten arbeite, die ich nett finde, wo ich vielleicht null sozialen Impact habe. Mhm. Aber das ist auch okay, weil das ist für mich eine Art, Geld zu verdienen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht bin ich das Geld angewiesen auf ein sehr hohes Gehalt, oder vielleicht finde ich auch wirklich einmal den Kontext toll, in dem ich da arbeite, der jetzt aber trotzdem keinen Social Impact hat. Und das ist total legitim. Und dann kann man einfach auf anderen Wegen schauen, wenn man sich engagieren möchte, wie macht man das? Ne? Ehrenamtlich, also bin auch ehrenamtlich in ein paar kleineren Sachen involviert. Das ist ja auch ein guter Weg, sich einzubringen. Ne? Oder über Spenden, dass man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht den Weg, was zu verändern, aber ich weiß, jedes Moskitonetz mehr in einer gewissen Region rettet einfach Leben, und dann kann ich da einfach über Gelder unterstützen. Ne? Also ich glaube, da kann jeder für sich einfach den Weg wählen. Ich glaube, das ist ja teilweise dann auch wenn es halt immer so doof klingt, aber finde ich trotzdem auch fürs eigene Gefühl oder eigene Gewissen, dass man sagt, okay, ich möchte nicht von dieser Welt gehen mit dem Gefühl, ich habe jetzt hier irgendwie nur negativen Fußabdruck hinterlassen, sondern irgendwo möchte mir auch jeder das Gefühl haben, ich habe irgendwie was Gutes getan. Oder ich glaube, viele Leute treibt sowas an, kann ich für mich auf jeden Fall sagen. Und dass man halt schaut, okay, wie kann ich für mich mit bestem Wissen und Gewissen auch einen positive Delle in der Welt hinterlassen.
Ja.
Ja,
und ich teile, wie gesagt, deinen Gedanken, oder ich weiß, dass das eigentlich jeder Mensch irgendwo in sich hat. Deswegen wollte ich gerade sagen, so ein bisschen provokativ, das sollte doch vielleicht bei jedem so sein. Und du machst aber einen guten Punkt. Also letztendlich ist wahrscheinlich am allerwichtigsten, dass man das, was man tut, gerne tut und nicht eigentlich innerlich aggressiv und angespannt und gefrustet auch ist und das Ganze wirklich am Ende nur macht, um irgendwie eine Art von Kompromiss mit sich selbst, das eigene Wort zu halten, den Wohlstand irgendwie aufrechtzuhalten. Also das Bild, das du skizzierst von jemandem, der vielleicht den Job gerne macht und mit dem Job selbst nicht nur positiven Impact auf die Welt hat, das kann ich irgendwo verstehen.
Mhm.
Und gleichzeitig denken wir wahrscheinlich, beides wäre toll, wenn immer mehr Menschen das eigene, wie gesagt, Geld verdienen, wirtschaften, mit diesem Impact-Gedanken irgendwie vereinen würden.
Ja. Absolut. Also da bin ich ja. Evangelist der Idee sozusagen seit Jahren.
Genau, muss ich dir nicht erzählen. Mhm. Nee, genau. Und das war ja auch so spannend, dich kennenzulernen und eben auch mit diesem Interview Menschen hoffentlich auch so eine Idee zu geben, es geht. Und du, ich finde, du zeigst es an deinem eigenen Leben. Also du bist selbst quasi die ganze Zeit am dich, also dir selbst näher kommen, das, was du geben willst, was du geben kannst, das immer besser verstehen und letztendlich Sachen zu tun, die dich eben sichtlich berühren, wenn du auch darüber sprichst und dadurch einen Impact zu haben auf die Menschen, die wiederum dann der Welt irgendwie was Gutes tun. Das finde ich sehr inspirierend an deinem Lebensweg. Wie gesagt, für mich.
Ja, danke. Also ist schön, ja. Sorry, ja, das ist schön zu hören. Aber ich glaube sozusagen, ich mache das auch. Also vieles daran interessiert mich auch vor allem einfach selber. Ne? Also genau. Das ist auch jetzt ja. Nicht nur Altruismus, purer Altruismus.
Nee, das ist ja auch dieses, ja. Was du gerade so schön beschrieben hast. Also natürlich hat man selbst irgendwie auch eine Motivation an dem, was man tut. Mhm. Weil ansonsten macht es einem vielleicht gar nicht, oder es ist vielleicht auch auf Dauer genauso ungesund, wie irgendwas zu tun, was einem nicht so viel Spaß macht. Also man, und das spüre ich halt bei dir, dass du da selbst intrinsisch motiviert bist und eben an gewissen Punkten, wo du das Gefühl hast, es passt nicht mehr ganz, auch Tschüss sagst und oder neuem Hallo sagst. Und dadurch hat das, hat dein Lebensweg, glaube ich, auch eine gewisse Kraft. Du sprichst viel von Zufällen und irgendwie scheint es ja bisher einen total schönen Fluss gehabt zu haben.
Ja, absolut. Ja. Spaß gemacht auf jeden Fall bisher, ja. Was mir auch mal wichtig ist. Also ich glaube, das finde ich total wichtig, dass, also ich trenne auch, wie du mehr merkst, Arbeit und Privatleben habe ich auch früher viel mehr getrennt als heutzutage, muss ich sagen. Und das muss aber auch immer Spaß machen. Also das ist mir total, klingt ja so ein bisschen kitschig, aber das ist, finde ich total wichtig, dass man einfach von Tag zu Tag sagt, ey cool, da habe ich jetzt Bock drauf, heute mich da reinzuhängen und dann auch so die berühmte Extra Mile zu gehen. Ja. Wenn man das, genau, man muss wissen, warum man das macht, warum man sich so reinhängt. Und wenn es Spaß macht, dann ist es schon mal leichter, das zu machen.
Absolut. Ja. Mensch, vielleicht ist das ein ganz, ganz schönes Schlusswort auch. Ich weiß, wir haben jetzt noch nicht groß über deinen ganz neuen Job gesprochen. Und wir haben jetzt auch die zweite Auszeit ausgespart, die du dir genommen hast und wieder, ohne zu wissen, was danach kommt, einfach, ich glaube, ein halbes Jahr oder Dreivierteljahr.
Ja, so ein gutes halbes
Jahr. Wieder nichts gemacht hast und am Ende war es doch nicht nichts, sondern du hast ganz viel gemacht in der Zeit. Und ich fand das, was du gerade gesagt hast, war irgendwie ein super Schlusswort im Sinne von, was hast du vielleicht auch über die Jahre so gelernt und kannst du auch anderen mitgeben? Und da habe ich gerade verstanden, dass es dir eben wichtig ist, so kitschig es klingt, jeden Tag Lust zu haben auf das, was du machst.
Ja, absolut. Nee, das fasst es vielleicht nicht ganz zusammen, aber ein wichtiger Aspekt. Ja. Und genau, ich glaube, ansonsten ist für mich immer so der Antrieb, einfach nah an Leuten dran zu sein, die ich selber bewundere. Ne? Also ich glaube, das ist ja das Klassische auch an dem, wenn man jetzt in einer lehrenden Funktion ist, oft lernt man mehr, wenn man selber der Lehrer ist von den Schülern. Mhm. Und das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und war immer sehr dankbar, dass ich in solchen Kontexten sein durfte.
Ja, super. Super. Ja, und du hast, ist mir auch gerade nochmal eingefallen, halt auch einfach gesagt, zu wissen, warum man es tut oder wozu man es tut. Das habe ich auch noch rausgehört. Und das ist meiner Erfahrung nach auch vielleicht ein sehr, sehr wichtiger, nicht der wichtigste, aber vielleicht ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um am Ende schon ziemlich happy hier zu sitzen und auch zu sagen, mein Leben hat bis hierhin Spaß gemacht. Und das ist doch super. Ja. Cool. Was wäre dir vielleicht noch wichtig, einmal loszuwerden? Oder gibt es irgendwas noch, was dir so durch den Kopf schwirrt, wo du so das Gefühl hast, wir haben noch nicht die Schleife zugemacht? Oder?
Nö, ach, hat Spaß gemacht. Wie du siehst, die Sonne ist jetzt inzwischen untergegangen hier hinterm Haus. Die Temperatur so langsam wieder unter 25 Grad hier drin oder unter 30 Grad wahrscheinlich.
Ja, du siehst entspannt aus.
Hat echt Spaß gemacht und ist immer so lustig, so ausführlich über sein eigenes Leben zu reflektieren und dann bei dem Gedanken, dass das bald ein paar mehr Leute hören. Ja. Ich hoffe, es war spannend und vielleicht für einen oder anderen was dabei, aber genau, es sind ja so sehr persönliche Einblicke.
Voll. Und dafür auch nochmal riesiges Danke und fürs Teilen. Für den Mut und irgendwie auch einfach die Offenheit. Und ich wünsche auch, dass es vielen, vielen von euch Zuhörenden einen super oder den einen oder anderen Denkanstoß gibt und vor allem Mut macht, der eigene Stimme und dieses Vertrauen, dem zu hören und letztendlich daran zu glauben, dass es immer wieder einen nächsten Schritt gibt, der vielleicht noch mehr Spaß macht und noch mehr Sinn ergibt.
Super. Absolut, danke dir, ja. Philipp. Nee, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Danke dir.
Mach's gut.
Du auch. Das war Philipp im Gespräch über Sinn in seinem Leben. Wir sprachen viel über sein Berufsleben und wie sich dieses und vor allem seine Einstellung dazu verändert hat. Ich war beeindruckt davon, wie sich das Vertrauen von Philipp immer stärker entwickelte, dass es immer einen nächsten Schritt gibt, der noch besser passt. Und dass er dafür schon mehrmals in eine ungewisse Phase der Veränderung gegangen ist. Wie hat dir diese Folge gefallen? Lass es mich gerne wissen. Wenn du Lust hast, gemeinsam mit anderen Menschen und mir dir Gedanken über dein Berufsleben zu machen, schau gerne beim passenden Free-Event zum Thema Beruf und Berufung vorbei. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe, dein Bent.